Ich begrüße Sie herzlich. Das ist, dass so viele gekommen sind mitten in der Sommerpause, nicht ganz gewöhnlich, dass wir Sie heute hier begrüßen können, macht uns auf der einen Seite froh. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ehrlich gesagt nicht so mit ganz fröhlichem Herzen heute hier sitze, weil dafür ist tatsächlich der Vorgang zu wenig amüsant, als dass man jetzt hier sozusagen fröhlich und in Sommerlaune vor Ihnen sitzen würde. Ich will das auch ehrlich sagen, unser Wunsch wäre auch gewesen, wenn wir Ihnen hätten heute die Kunde überbringen können, dass das Verfahren eingestellt wurde, dass über unsere Köpfe und ohne überhaupt mit uns auch nur ansatzweise Rücksprache zu nehmen, das Ganze schon presseöffentlich ist. Ist sicherlich völlig korrekt, aber trotzdem natürlich in gewisser Weise, zumindest für uns beide, auch ein bisschen bitter, weil wenn man dann nicht mal die Chance hat, bei seiner Entlastung Herr des Verfahrens oder Herrin des Verfahrens zu bleiben, ist das schon auch nicht nur, das will ich auch sagen, nicht nur eine fröhliche Kunde gewesen, die wir in der letzten Woche dann in den Zeitungen gelesen haben. Wir würden hier gern kurz den Zusammenhang erklären, was wir jetzt können. Wir konnten dazu schon eine ganze Reihe in der Zeitung lesen. Sie wissen, dass die Ermittlungen sich nach einer vage formulierten anonymen Anzeige entsprechend entwickelt haben, dass die Staatsanwaltschaft auf eine vage formulierte anonyme Anzeige hin ermittelt hat und eben auch verhältnismäßig schnell zu dem Ergebnis gekommen ist, dass vollumfänglich die anonyme Anzeige ins Leere läuft und keinerlei Anfangsverdacht gegeben ist. Die Vorwürfe waren, dass ich sozusagen, das ist ja mehrstufig, als Oberbürgermeisterin Steffen Schütz erhebliche Vorteile als Unternehmer verschafft hätte, also anders ausgedrückt, ihm im großen Maßstab Aufträge übergeholfen hätte und er aus Dankbarkeit mich sozusagen königlich und fürstlich bewirtet hat und logieren ließ und damit natürlich der Vorwurf der Korruption im Raum steht. An dieser Geschichte ist tatsächlich nichts dran und ich freue mich sehr, dass wir sie jetzt so erzählen können, wie sie war. Nämlich, dass, und insoweit ist die Geschichte noch wahr, ja, ich den Jahreswechsel des inzwischen vorletzten Jahres bei Steffen Schütz und mit ihm gemeinsam und mit anderen auf Mallorca verbracht habe, aber der Hintergrund dessen, dass wir da waren, tatsächlich, und das ist auch entsprechend durch Zeugenaussagen so bewiesen und bestätigt, wir zum Arbeiten, zu einem Arbeitsaufenthalt dort waren. Was wir gearbeitet haben, warum wir das entsprechend getan haben, was uns motiviert hat, uns die wenige freie Zeit, die wir haben, in dieser Weise um die Ohren zu schlagen, würde ich jetzt tatsächlich Steffen Schütz das Wort geben, weil er in der Phase als Eisenach sich im Übrigen sehr, sehr erfolgreich um das Bürger- oder das Zukunftszentrum Deutsche Einheit bemüht hat. Und warum sehr, sehr erfolgreich? Weil Sie ja alle hoffentlich noch in Erinnerung haben, dass Eisenach in der Jury ausdrücklich gelobt wurde, ausdrücklich hervorgehoben wurde. Wir die einzige Stadt waren, die in der Juryentscheidung damals ausdrücklich hervorgehoben wurden und entsprechend auch schriftlich fixiert sozusagen uns ein sogenannter Trostpreis übergeben werden sollte. Warum wir das geschafft haben, war tatsächlich, weil wir in Eisenach damals eine Bürgerbewerbung losgetreten haben und maßgeblich Bürger Schütz ehrenamtlich in diesem Bereich ganz, also für mich immer noch, auch im Rückblick, immer noch nicht nur Beachtliches, sondern zutiefst Beeindruckendes geleistet hat. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er nochmal den Hintergrund erläutert. A, warum hat er das gemacht und B, was haben wir da gemacht und C, was waren die Vorwürfe und D, wie konnten wir sie entkräften?
Danke, Katja. Ja, meine Damen, meine Herren, die Situation hat Katja Wolf tatsächlich sehr sachlich beschrieben, sie war aber auch sehr emotional, denn um das richtig bewerten zu können, muss man wissen, dass ich als vermeintlich Beschuldigter niemals einvernommen worden bin. Also ich bin niemals konkret verhört worden oder befragt worden, wenn man es noch charmant ausdrücken möchte. Ich weiß im Übrigen auch nur von einer Befragung, der sich Katja Wolf gestellt hat. Wichtig ist, dass tatsächlich auch, wie sich aus der Akte gezeigt hat, die uns ja auch, als das Ganze aufploppte, Sie erinnern sich, wir haben uns ja sofort an die Presse gewandt und wir als BSW, als neue politische Kraft, hatten natürlich ein zentrales, mentales Interesse, das möglichst schnell aufzuklären. Und deshalb haben wir ja sofort einer Aufhebung unserer Immunität zugestimmt, ohne die konkreten Verdachtsmomente überhaupt zu kennen. Also wir wussten gar nicht, was uns da vorgeworfen wird. Wir kannten die anonyme Anzeige nicht. Wir wussten auch nicht über den zeitlichen Ablauf. Und die Situation war die, dass wir tatsächlich im Dezember 2023 uns auf Mallorca getroffen haben, weil ich seit Mitte 22 in dem von Katja Wolf in der Stadt Eisenach, meiner Geburtsstadt, ins Leben gerufene Initiativkreis Zukunftszentrum federführend tätig war. Und Katja Wolf hatte sich darum bemüht, dass der damalige Ministerpräsident Bodo Ramelow, der ja erklärt hat über die Landesregierung, dass er die Bewerbung Eisenachs nicht unterstützt und stattdessen Jena unterstützt. Und daraufhin habe ich Katja Wolf empfohlen, Sie wissen, dass ich Inhaber einer Werbeagentur war und ich habe ihr dann zur Wahl gestellt, entweder wir geben uns jetzt geschlagen und das Kind ist in den Brunnen gefallen oder wir machen daraus eine Bürgerbewerbung. Diese Bürgerbewerbung hat Katja Wolf sofort in den Stadtrat eingebracht. Der Stadtrat hat sich für diese Bürgerbewerbung, also für die Fortsetzung unseres Bewerbungsprozesses, auch ohne Landesunterstützung, das war eins der Kriterien für die Vergabe dieses Zukunftszentrums, eben diese Bewerbung weiterhin zu unterstützen und hat dafür auch Mittel freigegeben. Ich habe, als wir im Dezember 2023 telefoniert haben, hat mir Katja Wolf erzählt, der Ministerpräsident kommt Mitte Januar nach Eisenach. Wir müssen diesen Termin vorbereiten. Komm bitte nach Eisenach, damit wir das machen können. Und das geht nur in meinem Urlaub. Das war um den 2., 3. Dezember rum. Aus den Erfahrungen, die ich in Eisenach gemacht hatte, insbesondere auch in der Nach-Corona-Zeit und auch während der Corona-Zeit, war es so, dass wir uns teilweise in Eisenach getroffen haben, in einem total verwaisten Rathaus gesessen haben, ohne Heizung. Wir haben da ehrenamtlich gearbeitet mit vielen, vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Ich habe das koordiniert und ich habe dann Katja Wolf gesagt, nimm es mir nicht übel, aber ich werde jetzt nicht nach Eisenach kommen, um mir dort den Allerwertesten abzufrieren. Ich bin gerade auf Mallorca, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommen. Das betraf im Übrigen nicht nur Katja Wolf, sondern das betraf weitere Mitglieder des Initiativkreises. Und die wurden dann auch eingeladen. Von denen konnten aber aus verständlichen Gründen, es war Weihnachtszeit, Silvester, konnten nicht so viele. Und demzufolge sind meiner Einladung nur zwei Menschen gefolgt, nämlich Katja Wolf und ein weiterer Mitstreiter aus diesem Initiativkreis. Und am Ende haben wir in dieser Zeit gemeinsam eine Broschüre, eine PowerPoint-Präsentation, eine Pressemitteilung, das Update unserer Webseite, ich weiß gar nicht, was wir noch alles gemacht haben, das haben wir in 5 Tagen auf Mallorca in meinem Haus gemacht. Dass wir da es über Silvester viel gemeinsam Silvester gefeiert haben, ja, das fand dann auch statt. Wir waren aber vorher, war Katja Wolf niemals auf Mallorca. Es gab auch keine persönlichen Besuche, weder von mir bei Katja Wolf noch Katja Wolfs bei mir. Und demzufolge, als das dann aufploppte in Januar 24, 4 Tage nach Katja Wolffs Übertritt von der Linken zum BSW, berichtete die Thüringer Allgemeine von Vorbehalten mir gegenüber. Und da wurde diese Reise bereits thematisiert. Und weil das so war, habe ich sofort Katja Wolff und die anderen Mitglieder des Initiativkreises informiert, dass ich meine Mitarbeit ruhen lasse, bis das geklärt ist, und dass ich sie als Oberbürgermeisterin formell auffordere, die Stadtkämmerei zu beauftragen, dem nachzugehen. Und ich habe meinerseits eine unabhängige Wirtschaftsprüfung beauftragt, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit Stunden und Leistungen im Wert von 273.000 Euro erbracht habe, von der Stadt Eisenach lediglich 25.000 Euro für übernommene Druckkosten für eine Großflächenwerbekampagne zurückerstattet wurden. So war der Sachverhalt.
Und wenn ich das, weil damit der Eindruck entsteht, dass ich Steffen Schütz 25.000 Euro städtisches Geld überwiesen hätte. Nein, das war es nicht. Das war im Rahmen der Bewerbung um das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Sie wissen, ein 200-Millionen-Projekt, was am Ende nach Halle aller Voraussicht nach gegangen ist, steht ja noch nicht und es wird immer mal wieder in Frage gestellt. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema, was wir miteinander diskutieren. Und die Landesregierung hat diese Bewerbung mit 50.000 Euro unterstützt, so wie sie alle Thüringer Städte, die sich zum damaligen Zeitpunkt beworben haben, mit 50.000 Euro unterstützt haben. Wenn man so eine Relation haben will, die Stadt Frankfurt-Oder hat sich beworben und hat am Ende Gesamtkosten von ca. 500.000 Euro gehabt, ne, um so ein Gefühl dafür zu haben, welche Kosten real für eine solche Bewerbung entstehen und mit welchen Bordmitteln, weil eben ehrenamtlich getragen, wir das in Eisenach gemacht haben. Und Steffen Schütz hat das, was er eben gesagt hat, wir haben, weil das eine Bürgerbewerbung sein sollte, ich will sie jetzt hier nicht langweilen, aber es gehört einfach dazu, um so ein Gesamtbild zu kriegen. Wir haben in der Stadt mit ganz vielen Flyern dazu aufgefordert, mit Großflächenplakaten aufgefordert, an Bauzäunen aufgefordert, unterstützt die Stadt Eisenach. Wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben Infostände gemacht.
Online-Petitionen.
Wir haben Online-Petitionen entsprechend gemacht. Und dabei entstehen natürlich Druckkosten und technische Kosten, die dann erstattet wurden von diesen Landesregierungen.
Und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Das kam nicht deshalb, ich habe ja in Berlin gelebt damals zu der Zeit und hatte nur noch familiäre Verbindungen in Eisenach und hatte einen Nebenwohnsitz in der Nähe von Eisenach. Ich habe das Landestheater in Eisenach, als es ihnen nicht gut ging, mit meiner Firma unterstützt. Und das hat offensichtlich jemand aus diesem späteren Initiativkreis, Katja Wolff, erzählt. Die ist auf mich aufmerksam geworden. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Telefonat, was dann kam. Katja Wolff rief mich an und sagte, Geld haben wir keins, aber man kann vielleicht berühmt werden. Und dann habe ich gesagt, interessiert mich eigentlich beides nicht so richtig. Ich würde gerne was für die Stadt tun. Und ich fand das auch sehr schräg, dass Eisenach sich plötzlich anschickte, diese Zukunftszentrum, wir reden da von einer Investition von über 200 Millionen, die da geplant waren, auf dem Areal des ehemaligen Automobilwerks zu stemmen. Und das war für mich Grund genug zu sagen, Mensch, da habe ich Lust drauf, das möchte ich gerne machen und möchte Eisenach da gerne unterstützen und vielleicht auch ein bisschen was von dem Erfolg, den ich hatte, zurückgeben. So kam es dazu und dass sich daraus dann eine Verbindung entwickelte, die dazu geführt hat, dass wir heute zusammenarbeiten, hat nichts damit zu tun, wie dann eben leider eben auch berichtet worden ist am Anfang, weil die Rede von dem Medienmillionär, der seine Finca quasi oder eine seiner Finken zur Verfügung stellt für Katja Wolff. Nein, es war eben nicht so, sondern es war dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir müssen das als Arbeitstreffen machen. So haben wir es auch dokumentiert. Katja Wolf ist für alles persönlich aufgekommen, konnte das auch lückenlos nachweisen. Ich habe mich damals offen gestanden, das konnte ich damals in unserem Pressegespräch nicht erzählen, weil es ja, wie gesagt, ein stehendes Verfahren war. Aber ich habe mich damals sehr lustig gemacht und habe zu Katja Wolf gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass du hier noch deinen Joghurt selber bezahlst? Und dann hat sie gesagt, man weiß nie, wie es kommt. Und sie hat recht. Das konnte ich mir aber damals in meinem, sagen wir mal,
in deiner Welt war's anders.
In meiner Welt konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dass dann eben Korruptionsvorwürfe rauskamen, ja, das hat mir persönlich sehr wehgetan, weil mir geht es gar nicht um mich persönlich, sondern mir geht es darum, dass die Arbeit dieses Initiativkreises damit und damit der vielen Ehrenamtler beschädigt worden ist. Die Bewerbung von Eisenach hatte auf einmal einen Schatten, der nicht gerechtfertigt war. Und ja, das ist manchmal so, man muss sich dann eben entsprechend rechtfertigen. Aber was mich besonders belastet hat, ist eben das, und das muss man dann auch mal thematisieren, wie kann es eigentlich sein, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Presse öffentlicht wurden, obwohl der Ausschuss die Immunität noch gar nicht aufgehoben hatte. Also
und eigentlich Verschwiegenheit.
Und eigentlich Verschwiegenheitspflicht gilt. Also das ist meiner Meinung nach eine Straftat. Und das hat sehr schwer gewogen, unabhängig vom Zeitpunkt. Sie erinnern sich kurz vor der Bundestagswahl, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber das muss dann eben auch an so einer Stelle angesprochen werden, unabhängig davon, dass ich jetzt in meinem Urlaub aus der Presse erfahre, dass das Verfahren eingestellt ist, finde ich dann auch nicht in Ordnung. Da möchte ich als Beschuldigter zumindest auch das Recht haben, vorher mal informiert zu werden.
Und ich will das zur Abrundung noch sagen, wie gesagt, ohne Sie mit zu umfangreichen Details langweilen zu wollen, aber der Aufenthalt, das haben wir deutlich gemacht, war ein Arbeitsaufenthalt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht freiwillig nach Mallorca reisen würde. Ich liebe die Berge und die Anreise ohne Flugzeug. Ich hasse Klimaanlagen. Für mich ist, das war ja das, was mit großer Geschwindigkeit sofort nachzuweisen war. Ich habe meine Flüge selber bezahlt. Ich habe dort Essen und Verpflegung selbst bezahlt, bis hin, dass ich die Teller selbst bezahlt habe, die wir Silvester entsprechend bei der Party benutzt haben. Also, ne? Und da hat Steffen Schütz recht. Er hat sich lustig darüber gemacht, dass ich darauf bestanden habe, meine Kosten komplett selbst zu tragen. Im Nachhinein war es gut so, aber auch das konnten wir lückenlos entsprechend nachweisen, weil ich glücklicherweise ganz überwiegend meine Kreditkarte zum Bezahlen genutzt habe. Deswegen sind wir froh, dass wir diese Vorwürfe entkräften konnten. Und trotz allem, und das will ich auch sagen, geht so ein Verfahren nicht spurlos an einem vorbei. Und es geht insoweit nicht spurlos an einem vorbei. Wir haben heute noch mal angeguckt, was die Schlagzeilen im Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar waren. Und die waren natürlich eine Vorverurteilung, wenn ich heute die Kommentare unter der Einstellung lese, geht es nach dem Motto, na, die haben bestimmt die Staatsanwaltschaft bestochen und irgendwas ist doch immer dran. Den glaube ich gar nicht, weil die sind doch mächtig und haben dementsprechend ja auch die Macht, in solche Verfahren einzugreifen. Ich weiß, was das mit meiner Familie gemacht hat. Ich weiß, wie sehr diese Vorwürfe meine Eltern und meine Kinder belastet haben, wie sehr meine Kinder drunter gelitten haben den ganzen Tag. Meine Tochter arbeitet sozusagen mit Kundenkontakt und den ganzen Tag läuft das Radio, nämlich MDR Thüringen. Und an der Stelle, ne, ist das der Punkt, wo ich sage, bei aller Freude, dass wir heute hier entsprechend auch öffentlich deutlich machen können, worum es sich handelte und dass an dem nichts dran ist, so sehr sitzt das trotzdem, dass man natürlich auf diese Art und Weise Menschen trotzdem politisch schädigen kann und eben Familien im hohen Maße belasten kann. Und das ist schon das Bittere dabei. Und ich wiederhole mich, vage geäußerte anonyme Vorwürfe reichen eben, um einmal bundesweit komplett durch den Kakao gezogen zu werden. Das ist keine Presseschelte. Sie haben ihre Arbeit gemacht und das, ne, überhaupt kein Vorwurf. Aber bitter ist es trotzdem. Und das, was uns eigentlich schützen soll, nämlich unsere Immunität, am Ende genau das ist, was uns das Genick bricht, sozusagen in dem Verfahren, nämlich dass man dann einmal öffentlich, dadurch, dass die Aufhebung der Immunität durch den Justizausschuss passiert und dementsprechend durch Indiskretion schneller bei Ihnen ist, als wir bis 2 gezählt haben. Sie wussten es eher als wir, dass unsere Immunität aufgehoben werden soll. Wie gesagt, das ist keine Presseschelte, sondern einfach der Punkt, dass es ein bitteres Geschmäckle hat. Sie machen Ihre Arbeit, das weiß ich. Aber über die Frage, wie kann man das Verfahren möglicherweise verbessern und wie kann man genau diese Vorverurteilung durch ein Verfahren, was daraus resultiert, dass wir eigentlich über unsere Immunität geschützt sind, wie kann man das möglicherweise verbessern, das werden wir natürlich auch mit unseren Justizpolitikern nochmal besprechen und uns gegebenenfalls auch angucken, ob es in anderen Bundesländern bessere Verfahren gibt, die nicht zu einer solchen Vorverurteilung führen, wenn einfach nur in Anführungsstrichen ermittelt wird.
Seite fertig. Dann eröffne ich die Fragerunde. Herr Kellermann.
Nur nochmal, um sicher zu gehen, das war, die Ereignisse spielen Sie, oder das, was dort in Rede stand, das war Jahreswechsel 2023 auf 24.
Ja.
Gut. Flüge hatten Sie schon gesagt, Frau Wolf, die haben Sie selbst bezahlt.
Und es wird Sie nicht verwundern, zu dem Zeitraum und so spät, wie wir gebucht haben, es war auch teuer.
Tja.
Normalerweise hätte ich in den Bergen mit meinen Langlaufskiern Urlaub gemacht.
Okay, der zweite Mitreisende von dem Initiativkreis. Wie viele Mitglieder waren das in dem Initiativkreis? Und war das bei dem zweiten Mitreisenden?
Der Initiativkreis hat sehr, sehr aktive Mitglieder gehabt. 5, 6. Mhm. Und dazu bis zur Frau Burghauptmann, dem Chef der Eisenacher Dualen Hochschule. Ne, der Initiativkreis selber war ungleich größer.
Professorin aus Erfurt. Also wir hatten tatsächlich so einen inneren Kreis, das waren 5, 6 Leute. Die Oberbürgermeisterin war da aber als Amtsträgerin. Das war ja eine bürgerschaftliche Initiative, die sie ins Leben gerufen hat. Und das war unter anderem ein Grund, warum ich das gemacht habe. Weil ich gedacht habe, das ist ein tolles Format. Hier geht es wirklich um bürgerschaftliches Engagement. Und da waren eben auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger aus Eisenach, die sich da zeitweilig engagiert haben. Ich erinnere an den THSV, Viktoria Bube vom Tennisclub Blau-Weiß. Also es gab ganz unterschiedliche Leute, die da mitgemacht haben und die sich da für dieses Thema engagiert haben. Und der Mitreisende oder die Mitreisenden waren im Prinzip 2 aus diesem inneren Kreis. So. Und die sind
eine weitere Person.
Genau.
Bei dieser Person wurde der Flug dann auch von der Person
selber, ja, natürlich. Ja. Natürlich. Also wie kommt ich da? Nein.
Erlauben Sie mir nur für meine Psychohygiene. Ich habe den Flug selber bezahlt, wir haben das Essen selber getragen. Ich habe abgewaschen und mitgekocht. Ich habe mit dem zauberhaften Ehemann, den ich vorher nicht kannte, von Herrn Schütz den Kuchen zusammengebacken und das Silvesteressen vorbereitet. Ich habe das Bad selber geputzt und meine Betten selber abgezogen. So viel zum Thema Bestechlichkeit.
Und ich habe es kontrolliert.
Das stimmt.
Ja.
Frau Vogel?
Gab es noch mehr gemeinsame Reisen?
Bis jetzt nicht.
Nee.
Herr Schütz, nee. Sie hatten gerade eben gesagt, wenn Scheinwer Böses dabei denkt, dass die Vorwürfe öffentlich gemacht wurden, vermuten Sie dahinter politische Gründe?
Ja, ich habe es nicht so mit Vermutungen. Also mir ist einfach eins aufgefallen. Diese vage anonyme Anzeige stand vom 22.01.24. Wir hatten im Januar 25 eine Bundestagswahl und ich glaube am 21. Januar 25, also genau ein Jahr später, ploppt das Ding dann auf, nachdem man ein Jahr ermittelt hat und kein Tatverdacht vorlag, also kein unmittelbarer Anfangsverdacht vorlag, ploppt das auf. Naja, was würden Sie dann denken? Ich komme zu dem Schluss.
Dass es zumindest ein Geschmäckle
hat. Dass es zumindest ein Geschmäckle hat, ja.
Dann die Sitzung des Justizausschusses?
Naja, also ich habe die Information, wir sind am 13. Dezember vereidigt worden. Ich habe die Information, dass ich mal dringend in den Landtag kommen solle, glaube ich, am 20. oder 21. Januar abends, 17 Uhr, erfahren. Habe ich einen Anruf gekriegt. Von der Landtagsverwaltung, ich möge doch bitte mal in den Landtag kommen, Frau Wolf sei schon da. Und dann da bin ich aus den Wolken gefallen und habe gesagt, wie jetzt, Frau Wolf ist schon da, was macht Frau Wolf? Ich dachte, ich hätte einen Termin irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt oder mein Büro. Und dann bin ich da hingefahren, weil man sich da mehr oder weniger so ein bisschen verklausuliert ausdrückte. Und sagte, da liegt etwas vor und Sie sollten bitte sofort hierher kommen. Und ja, das war dann da ist mir das erstmal eröffnet worden. Vorher wusste ich davon überhaupt nichts. Ich wusste lediglich, dass es eine Anfrage an Frau Wolf gegeben hatte, aber das war ein halbes Jahr vorher, ne? Im Juli 2024, kurz vor der Landtagswahl. Das wusste ich.
Am 21. war dann offenbar die Sitzung des Justizausschusses.
Genau. Ja, es ging aber an dem Abend schon über die Medien und ich weiß noch, dass an dem Abend Frau Wagenknecht in einer Talkshow war und dazu auch direkt befragt wurde. Da kannte ich die Vorwürfe, also wir kannten auch am nächsten Tag, als die Immunität aufgehoben wurde, im Übrigen nochmals auf unsere ausdrückliche Zustimmung. Hätten wir nicht machen können, müssen. Wir hätten ja auch sagen können, Mensch, wir gucken uns die Vorwürfe erstmal an und entscheiden dann, wie wir uns da... Wir hatten weder eine Verteidigungsstrategie noch irgendwas. Brauchten wir ja auch gar nicht, weil wir wussten, wir hatten uns nicht zu Schulden kommen lassen. Aber dass das schon öffentlich war und dass das durch die Presse ging und erst am nächsten Tag der Ausschuss tagte, das fand ich dann schon bemerkenswert. Das wirft auch Fragen auf.
War der Ausschuss schon informiert oder war der da noch nicht informiert?
Das wissen wir nicht wirklich. Das wissen wir nicht wirklich, weil der Justizausschuss an dieser Stelle ausdrücklich zur Verschwiegenheit aufgefordert ist und nicht mal über das Eintrudeln einer Einladung erzählen darf. Und es hat uns tatsächlich, kann man sich auch, ne, aber... Unsere Abgeordneten haben sich an diese Verschwiegenheit gehalten, auch uns gegenüber.
Bitte.
Frau Vogel?
Haben Sie eigentlich mehrere Häuser?
Ja, ich hätte gerne mehrere Häuser. Nein, ich eigentlich. Ja.
Ja.
Mhm.
Und sonst?
Nein.
Vielleicht wollen Sie auch noch einladen, was?
Ach, die Kriegerlage sollte ich auch feststellen. Aber jetzt sind also die Ermittlungen abgeschlossen. Ganz kurz, Sie, Herr Schütz, hatten keinen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Wobei Sie sind befragt worden. Ist das richtig, oder?
Ich habe keinen Kontakt gehabt. Also wenn dann über einen Anwalt.
Ja. Ich bin kurz vor der Landtagswahl in einem Telefonat von einem Kommissar befragt worden, es gäbe Vorwürfe.
Telefonisch.
Ohne vorher sozusagen informiert worden zu sein, ohne mich vorbereiten zu können, ohne irgendwie, sondern tatsächlich in einem Anruf befragt worden und habe gesagt, also ich kann das alles absolut stichhaltig nachweisen, Flüge selbst bezahlt, Essen selbst bezahlt, gearbeitet. Daraufhin habe ich nur das Signal gekriegt, dann ist ja alles klar. Und für mich war der Fall damit erledigt. Das war naiv im Nachhinein. Es war aber genauso, für mich war der Fall mit dem, ich berichte Ihnen gern, ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen, weil ich bin völlig reiner Seele. Ich kann Ihnen nachweisen, dass ich sehr teure Flüge gebucht habe und Essen, Trinken selbst finanziert habe. Und eben, wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir nachweisen konnten, alleine aufgrund der Dateien, dass wir entsprechend gearbeitet haben und natürlich nochmal doppelt reiner Seele waren, weil wir wussten nicht nur, dass wir selbst alles getragen haben. Ich hätte das theoretisch, ne? Theoretisch hätte ich das als Dienstreise abrechnen können, das habe ich nicht gemacht, weil für mich immer klar war, die anderen machen das auch ehrenamtlich. Und damit war sozusagen klar, wir konnten nachweisen, wir haben gearbeitet, wir hatten Zeugen, die nachweisen konnten, wir haben gearbeitet, wir hatten Zeugen, die beweisen oder die, ne? Ich konnte entsprechend beweisen, dass ich meine Rechnung komplett selbst getragen habe und von daher war für mich der Fall komplett gegessen. Ich hätte im Traum nicht damit gerechnet, dass es nochmal aufploppt und ich hätte im Traum nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich kurz vor der Bundestagswahl aufploppt. Das hätte ich bis dahin tatsächlich als schlechte Verschwörungstheorie abgetan.
Und da macht sich dann Digitalisierung auch ganz gut.
Also ist es nicht komisch, dass Sie gar nicht befragt worden sind, Herr Schütz?
Ja, natürlich finde ich das komisch. Also allerdings, also ich muss dazu auch sagen, ich kann das, also erstmal muss die Staatsanwaltschaft selbstverständlich ihre Arbeit machen. Also ich bin hier nicht, um die Staatsanwaltschaft oder die Medien oder irgendjemanden da anzugreifen, dafür, dass sie ihre Arbeit machen. Darum geht es überhaupt nicht. Dass das so gelaufen ist, dass ich niemals befragt worden bin oder einvernommen worden bin, übrigens mein Ehemann auch nicht, sondern andere vernommen worden sind, ja, auch das hat für mich ein Geschmäckle, aber Sie erinnern sich an die damalige Debatte, da war dann eben auch die Rede von der Antipoden, von der Rebellen, von der Thüringer BSW-Rebellen. Und das kam natürlich alles so in diese Gemengelage. Und insofern hat es mich schon gewundert, klar. Und ich fand das auch nicht gut. Allerdings, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, also Sie waren ja damals bei den Pressegesprächen, das muss ich auch ausdrücklich sagen. Ich fand insbesondere, wie das Hintergrundgespräch, was wir gemacht haben, wie das gelaufen ist, wie es auch danach gelaufen ist, wie Sie sich auch uns gegenüber verhalten haben, dafür danke ich Ihnen. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich das Gefühl hatte, dass es wirklich um eine sachliche Berichterstattung geht und eine objektive Berichterstattung und nicht um sagen wir mal Boulevard-Niveau. Das finde ich, das muss man auch, ne? Das darf man dann auch mal sagen.
Und eine Nachfrage hätte ich noch. Wissen Sie denn jetzt, dass das Verfahren eingestellt wurde? Haben Sie jetzt Bescheid bekommen vom Staatsanwalt?
Ja.
Also das haben Sie wie
ja, Ich habe ein dreizeiliges Schreiben bekommen, in dem steht, hiermit teile ich Ihnen mit, dass das Verfahren gegen Sie nach § 170 Absatz 2 StPO, da habe ich dann erstmal gegoogelt, eingestellt worden ist, weil der Anwalt im Urlaub war. Das heißt für mich mangels Tatverdacht. Ich habe es mir dann auch nochmal bestätigen lassen. Ja, und das ist es. Das war's.
Mich hat mein Anwalt informiert.
Würden Sie es nochmal machen?
Was?
Wenn die Feierabend
so. Naja.
Das nächste Mal würde Herr Schütz, glaube ich, davon kein Bild ins Internet stellen. Aber dass er ein Bild davon ins Internet gestellt hat, zeigt schon, dass wir. Und es war nicht, dass ich irgendwie nicht Unrechtsbewusstsein gehabt hätte. Ne? Also Unrechtsbewusstsein gehabt hätte, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es gäbe einen Grund dafür. Allein, dass wir das Bild entsprechend völlig sozusagen arglos bei Facebook gepostet haben, ist ja schon ein Zeichen, dass Herr Schütz da sehr naiv unterwegs war.
Gar nicht, Herr Schütz war gar nicht naiv. Herr Schütz konnte sich das ehrlich gesagt tatsächlich nicht vorstellen. Herr Schütz war sich auch keiner Schuld bewusst. Und wenn Sie mich so fragen, natürlich würde ich Menschen, die mir nahestehen und die ich mag, die lade ich gerne zu mir nach Hause ein. Ich glaube, das machen Sie auch. Und wenn das gerade auf Mallorca stattfindet und Frau Wolf nicht gerade Skilaufen geht, würde ich sie auch nochmal einladen. Aber ich würde es mit Sicherheit dann, aus heutiger Sicht würde ich das vielleicht dann anders machen. Aber wie gesagt, ich konnte mir das nicht vorstellen.
Gibt es noch Fragen?
Herr Klammer, ich noch eine, wenn ich darf. In der vorigen Wahlperiode hat es ja den Mario Vogt ereilt. So ein Ermittlungsverfahren und da wurde dann auch in der CDU darüber diskutiert, wie man dann das umgehen kann, dass eine Verdachtsberichterstattung erfolgt und dass die Öffentlichkeit sich mit der Sache auseinandersetzt. Jetzt haben Sie das ja auch schon angedeutet, dass Sie da darüber nachdenken wollen, aber bisher ist das ja alles so im Sande verlaufen. Also man muss jetzt mal konkret werden und vielleicht sagen, okay, der Landtag wird bei solchen Sachen nicht mehr eingeschaltet. Die Immunität gilt quasi als von vornherein als aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft fängt einfach an zu ermitteln. Und
ich bin keine Juristin und habe mich mit der Frage der Immunität und gegebenenfalls unterschiedlicher Verfahrensweisen genau in solchen Fällen nicht beschäftigt. Wir werden das aber tun und ich werde das natürlich auch mit dem justizpolitischen Sprecher unserer Fraktion bereden, weil das eine Art ist, und das meine ich jetzt nicht mal im Selbstmitleid, überhaupt nicht, aber Sie können auf die Art und Weise Menschen politisch wirklich kaputt spielen. Eine vage anonyme Anzeige, kurz vor einer Landtagswahl, Listenaufstellung oder was auch immer, kann Menschen politisch kaputt machen und das, was wir jetzt natürlich auch erleben durften, natürlich auch finanziell in hohem Maße schädigen, weil wir natürlich in der Pflicht waren, entsprechend Anwälte zu nehmen und zu finanzieren, und das kann nicht im Sinne der Erfindung sein. Und ich bin völlig bei Steffen Schütz. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise einen schwarzen Peter zu einer Staatsanwaltschaft schiebe. Das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft zu ermitteln und die müssen ihre Arbeit machen, überhaupt gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie sie dadurch, ne, nach dem Motto, man werfe erstmal Dreck, irgendwas wird schon hängen bleiben, wirklich Politik machen kann, das ist nicht in Ordnung.
Um es vielleicht nochmal, ich habe darüber auch mit den Anwälten gesprochen, die mich da unterstützt haben, um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, ich habe da mit diesem Thema wirklich ein Problem, weil die parlamentarische Immunität, die wir genießen, die erweist sich in einem solchen Fall, also in einem Fall einer Denunziation oder eines, wie gesagt, vagen Gerüchts, was in die Öffentlichkeit oder sonst wohin getragen wird, als Damoklesschwert. Also das ist im Prinzip genau genommen nicht ein Damoklesschwert, sondern eine Guillotine. Weil in dem Moment, wenn die Immunität aufgehoben wird, gleicht das natürlich, und das sehen wir in diesem Fall, einer Vorverurteilung. Und deshalb finde ich, sollte das Mindeste sein, was wir jetzt tun, und so verstehe ich auch Katja Wolf, dass wir gucken, was machen andere Bundesländer, gibt es hier andere Regelungen, die vielleicht das ausschließen oder die das zumindest nicht in eine Form geraten lassen, wie es uns passiert ist, dass man dann quasi, das Gefühl hat, irgendwas bleibt dann eben immer hängen. Und das ist es ja.
Und wenn ich das noch dazu sagen darf, ne? Wir stehen natürlich an dem Punkt, dass wir heute wissen, dass dem BSW 9000 Stimmen gefehlt haben zum Einzug in den Bundestag. So wie von Ihnen sicherlich keiner beantworten kann, ob die 9000 Stimmen zustande gekommen wären, wenn wir nicht einmal mit der Überschrift Korruption bundesweit durch die Medien gegangen wären. Das kann von Ihnen keiner beantworten, das kann ich nicht und das kann Steffen Schütz nicht beantworten. Aber allein die Möglichkeit, die ja relativ wahrscheinlich ist, ist natürlich schon furchtbar, weil sie auf diese Art und Weise tatsächlich Wahlen am Ende beeinflussen und verändern können. Mhm.
Gibt es noch Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und für Ihre faire Berichterstattung.
Vielen Dank.